Ja, hallo, willkommen auch von mir. Schön, dass ihr hierher gekommen seid, beziehungsweise euch über den Stream zugeschaltet habt. Es soll heute um ein Buch gehen, das mir persönlich so in den letzten Monaten immer wieder so auf der Seele gehangen hat. Ein Buch, das ich persönlich sehr, sehr gut und sehr ansprechend finde. Und das ist außerdem ein ausgesprochen ungewöhnliches Buch in der Bibel. Und dieses Buch ist Jona. Der Grund, warum ich Jona dieses Buch so gerne mag, ist, weil es mit warmen Farben ein so schönes, lebendiges Bild von den zwei Leuten zeichnet, um die es da hauptsächlich geht. Das eine ist Jona und das andere Gott. In diesem Buch erstrahlt Gott so in seiner ganzen herrlichen, liebevollen Göttlichkeit. Und Jona in seiner ganzen, zutiefst menschlichen, irrationalen, widersprüchlichen Lächerlichkeit. Und ich liebe es. Ich finde Jona toll. Und ich kann nichts von dem, was er tut, verteidigen. Der Typ macht alles falsch. Er ist der Al Bundy, der Charlie Brown der Bibel. Und natürlich liegt meine Zuneigung ihm gegenüber nur daran, dass ich alle Menschen liebe und hat nichts damit zu tun, dass wir Ähnlichkeiten haben. Irgendwie kann ich mit Jona sympathisieren und auf der anderen Seite steht dort Gott und er strahlt in seiner ganzen Göttlichkeit. Und ich habe auch gerade schon erwähnt, dass das Buch Jona ein sehr ungewöhnliches Buch ist. Ich denke, Jona ist euch allen ungefähr bekannt. Das ist der Typ mit dem Fisch. Aber der Fisch ist nicht, was das Buch Jona besonders macht. Was das Buch Jona besonders macht, ist, dass es ein paar Eigenschaften an Jona und diesem Buch gibt, die man sonst nirgendwo in der Bibel findet. Zum Beispiel, Jona ist der einzige Prophet, der zu einem Volk geschickt wird, das nicht das Volk Israel ist. Er ist der einzige, der sich glatt gerade heraus weigert, seinen Job zu machen. Er ist der einzige, dessen einzige uns überlieferte Vorhersage einfach nicht in Erfüllung geht. Und was das Buch noch besonders macht, es endet schlicht und ergreifend unmittelbar in einer Diskussion zwischen Jona und Gott über das Wesen Gottes, einfach so, mittendrin. Ich werde die Geschichte heute ausnahmsweise mal nicht vorlesen, weil das wird zu viel, so viel Zeit haben wir nicht. Ich empfehle euch sehr, sie euch nachher mal selber vorzuknöpfen, das sind nur 5 Seiten, das kriegt ihr alle locker in 10 Minuten hin und dann ist noch Zeit für Kaffee. Wir werden die Geschichte allerdings mal kurz zusammenfassen. Jona ist ein Prophet des Alten Testaments. Er lebt in Israel zu einer Zeit, als dieses Land sich von Gott abgewendet hat, es ihm aber materiell und politisch relativ gut geht. Und Jona ist kein Anfänger, sondern er hat diesen Job schon auch ein Weilchen gemacht. Es ist also in dieser Situation, dass Gott zu Jona spricht, gehe nach Ninive, das ist eine Stadt landeinwärts in Mesopotamien, und verkündige ihnen, dass ich sie in 40 Tagen richten werde. Und Jona geht in die genau mehr oder weniger in die genau entgegengesetzte Richtung, Richtung Meer, bucht sich eine Kammer auf einem Schiff und fährt los. Er geht in diese Kammer rein, schläft ein und in der Zwischenzeit schickt Gott einen Sturm. Die Seeleute, die alle Heiden sind, mit denen Jona unterwegs sind, geraten in totale Panik. Es gibt nichts, was sie tun können. Und sie alle rufen zu ihren Göttern und nichts passiert. Schließlich wecken sie Jona auf. Und nach ein bisschen hin und her beschließt die versammelte Mannschaft, ein Los zu werfen, um herauszufinden, wer jetzt eigentlich an der ganzen Misere schuld ist. Dieses Los fällt auf Jona. Und in der darauf folgenden Diskussion bekennt sich Jona dazu, dass der Gott, vor dem er flieht, der Allmächtige ist. Was natürlich die Frage aufwirft, warum flieht er überhaupt? Aber gut. So oder so. Die Seeleute und Jona diskutieren ein bisschen rum, was jetzt zu tun wäre. Jona sagt ihnen, werft mich über Bord und dann vergeht der Sturm. Erst weigern sich die Seeleute, dann beten sie zu Gott, bitten ihn, ihnen diese Sünde zu vergeben, weil sie jetzt wirklich keine andere Wahl mehr haben. Und dann nehmen sie Jona und werfen ihn über Bord. Während Jona in die Tiefe sinkt, vergeht der Sturm sofort und die Seeleute sind total berührt von dem, was passiert ist und beten Gott an. Jona derweil wird von dem bekannten Fisch aufgegabelt und während er dort unten ist, wendet er sich Gott zu und betet und sagt, okay, ich werde den Job, den du mir aufgetragen hast, jetzt machen. Gott lässt Jona daraufhin wieder an Land bringen. Jona geht los nach Ninive. Er verkündet den Leuten dort, dass Gott sie in 40 Tagen richten wird. Die Nineviter sind zutiefst berührt von dem, was sie hören und gehen und kehren um. Daraufhin beschließt Gott, diese Menschen nicht zu bestrafen. Und Jona ist unheimlich zornig darüber. Es steht da, dass er so zornig ist, dass er lieber sterben möchte. Und wir finden hier heraus, dass er Gott zum Vorwurf macht, dass Gott zu gut ist. Und dass das Jona überhaupt nicht gefällt. Und das ist der eigentliche Grund, warum er von Anfang an weggerannt ist. Jona geht also hin und er wartet, bis diese 40 Tage um sind. Und er baut sich eine kleine Hütte und wartet vor den Toren der Stadt. Und weil es in der Gegend sehr heiß wird und sehr sonnig, lässt Gott eine Rizinusstaude für Jona wachsen. Und Jona freut sich sehr darüber. Und er sitzt im Schatten dieser Pflanze. Gott lässt diese Pflanze dann eingehen, um einen Punkt zu machen. Und das Buch endet mit einer Diskussion zwischen Jona und Gott, in der Jona auf Gott zornig ist und Gott Jona erläutert, dass er sich wegen einer blöden Pflanze tierisch aufregt, aber er gleichzeitig von Gott verlangt, sich nicht aufzuregen wegen einer ganzen Stadt voller Leute. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Meine Meinung ist, dass es im Buch Jona um zwei zentrale Themen geht. Das eine Thema ist, Gott ist gut. Und das andere Thema, es ist ein Grund zur Freude für uns, dass Gott gut ist, nur wir freuen uns manchmal tatsächlich nicht darüber. Es kann tatsächlich sein, dass Gott für unseren Geschmack zu gut ist. So bizarr das klingt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Fangen wir erstmal damit an, Gott ist gut. Ist eine Botschaft, die wir immer und immer wieder hören, aber sammeln wir mal aus diesem Buch heraus, was wir sehen, was Gott tut, was gut ist und was wir auch in unserem Leben finden. Das erste ist, Gott sendet Jona nach Ninive. Und wie Jona uns am Ende dieses Buches schon erläutert, wissen sowohl er als auch Gott, dass Gott von Anfang an gar nicht erst vorhat, Ninive zu zerstören, sondern er möchte, dass diese Leute gerettet werden. Gott hat kein Interesse daran, dass irgendjemand verloren geht. Gott hat kein Interesse daran, dass es irgendjemandem schlecht geht. Er möchte, dass die Leute umkehren um ihrer selbst willen. Das ist der erste Punkt. Der zweite. Gott nutzt auch die Fehler der Leute, die ihm dienen. Jona rennt in die genau entgegengesetzte Richtung. Gott steht nicht vor dieser Situation und denkt sich, Mann, was mache ich jetzt? Jetzt ist er weg. Mein Plan ist hin. Keine Ahnung. Hier, du, Noah 2, geh du nach Ninive. Ich habe Pech gehabt. Das ist nicht, was passiert. Stattdessen nutzt Gott den Umweg auch noch. Wo auch immer sich Leute, die Gott dienen, hingehen. Auch wenn sie ihm sehr, sehr schlecht dienen, so wie Jona, hat Gott die Fähigkeit, das zu benutzen. Gott nutzt unsere Fehler und unsere Schwächen. Er gleicht sie nicht nur aus, sondern er kann sie obendrein noch gebrauchen, um Gutes zu tun. Und wir sehen noch einen Punkt. Wenn Leute mit ihm reden, dann hört er zu. Die Nineviter kehren um. Sie gehen zu ihm hin und sie sagen, Gott, so kann es nicht weitergehen. Du hast recht. Und Gott lässt sich davon bewegen. Es ist für mich immer wieder erstaunlich und einer der größten Punkte, die ich auch überhaupt nicht verstehe, dass Gott sich tatsächlich von Menschen bewegen lässt. Er hört zu. Wenn du mit ihm sprichst, hört er zu. Das heißt nicht, dass er tut, was du sagst, aber es heißt, dass er dich ernst nimmt und dir zuhört. Und das Gleiche gilt für Jona auch. Jona wird nicht aufgegeben. In diesem ganzen Buch macht Jona im Grunde genommen nichts, was irgendwie in irgendeiner Form gut ist. Er rennt ständig weg, er weigert sich, er streitet, aber Gott gibt Jona nicht auf. Und dieses ganze Buch endet damit, dass Gott Jona nochmal zur Seite nimmt und mit ihm extra rumdiskutiert. Nur damit er es versteht. Gott ist tatsächlich gut. Und wieder, alle diese Sachen gelten auch für uns. Er kann unsere Fehler nutzen. Er hört uns zu, wenn wir reden. Er gibt uns nicht auf, selbst wenn wir uns wie absolute Deppen anstellen. Und er möchte, dass alle gerettet werden. Die Frage ist doch, warum müssen wir das überhaupt besprechen? Gott ist gut. Das ist jetzt nicht gerade eine Botschaft, die irgendjemand in diesem Raum nicht schon mal zuvor gehört hat. Aber die Bibel ist der Meinung, dass diese Botschaft immer und immer und immer und immer wieder wiederholt werden muss. Und das wirft die Frage auf, wieso? Warum? Es liegt daran, dass so einfach zu verstehen das sein mag, es extrem schwer ist, das tatsächlich in Kopf und Herz reinzukriegen, es tatsächlich zu glauben. Es gibt immer wieder Gründe, die uns dazu führen, nicht zu glauben, dass Gott gut ist. Ich habe mal drei mitgebracht. Der erste ist, du hast es mal geglaubt, aber dann kam der Alltag und du hast es schlicht und ergreifend vergessen. Das ist das, was in unserer Geschichte hier dem Volk Israel passiert. Das wird jetzt nicht explizit im Buch erwähnt, aber man kann Jona ungefähr an diese Zeit einordnen, zu der dieser König geherrscht hat. Und von ihm wissen wir, dass es zu seiner Regentschaft so war. Und sie haben es schlicht vergessen. Der Alltag kam, es ging ihnen gut. Sie sind beschäftigt mit ihrem Leben. Und plötzlich ist es einfach weg, dass Gott gut ist. Und sie rennen anderen Dingen hinterher. Es gibt noch einen zweiten Grund. Das ist der von den Seeleuten oder den Ninevitern. Sie glauben es nicht, weil sie es einfach nicht wissen. Diese Leute haben nie von Gott gehört. Sie wissen nicht, womit sie es da zu tun haben. Und das ist natürlich ein sehr guter Grund. Du glaubst es nicht, weil du es schlicht und ergreifend nicht besser weißt. Und da hilft es natürlich nicht, wenn es sein kann, dass du an Christen geraten bist, die dich enttäuscht und verletzt haben und die dir quasi schon verhagelt haben, von Anfang an Gott überhaupt kennenlernen zu wollen. Alle diese Dinge können sein. Und diese zwei Dinge würden eine eigene Predigt jeweils rechtfertigen. Aber um die soll es heute nicht gehen. Es soll nur um den dritten Grund gehen. Den Jona hat. Und das ist, du willst es nicht glauben, weil es dir nicht gefällt. Gott ist zu gut. Jona missfällt, dass Gott gut ist. Und das ist bei uns häufig haargenauso. Und das wollen wir nicht unbedingt gerne wahrhaben. Kann es sein, dass Gott zu gut ist? Kann es sein, dass wir ein Problem damit haben, dass Gott gut ist? Nun, dazu müssen wir erstmal verstehen, was hinter dieser Aussage eigentlich steckt. Und dann sehen wir auch, warum es tatsächlich ein Problem ist. Jona? Nein, fangen wir andersrum an. Hinter der Aussage, Gott ist gut, verbergen sich zwei Aussagen, die wesentlich schwerer zu schlucken sind als Gott ist gut. Das eine ist, Gott ist gut zu uns, weil er gut ist, nicht weil wir gut sind. Und das andere ist, nur Gott ist gut. Das ist etwas, was Jesus uns erläutert. Gott ist der Standard für das, was gut ist. Und das ist eine wesentlich andere Aussage als Gott ist besser. Niemand von uns hätte ein Problem damit zu unterschreiben, dass Gott besser ist als ich. Aber wenn Gott gut ist und nur er gut ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, ich bin es nicht. Und mein ganzer Vergleich, den ich da ziehen will, fällt nicht zu meinen Gunsten aus. Alles, was ich tue, beeindruckt Gott überhaupt nicht. Es kann ihn vielleicht freuen, aber es wird ihn nicht beeindrucken. Und das, Freunde, das ist der Punkt, an dem es richtig knackig wird. dann wird es unangenehm. Ich bin gar nicht so gut. Ich bin noch nicht mal gar nicht so gut. Ich bin gar nicht gut. Es ist schwierig. Was mache ich dann mit meinem Ego? Was mache ich mit meinem ganzen Stolz? Was mache ich mit meinen ganzen Vergleichen? Warum mache ich die ganze Arbeit überhaupt? Warum stelle ich mich hier vorne hin und erzähle euch was? Immerhin bringt es mir nichts. Gott wird davon nicht beeindruckt sein. Und es wehrt sich in uns innerlich, uns damit anzufreunden, dass Gott tatsächlich gut ist, weil es etwas für uns bedeutet, was wir überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und wir sehen im Buch Jona im schönen Detail, wie sich das zum Ausdruck bringt. Wir sehen so richtig die Symptome, die das mit sich bringt. Das erste Symptom ist die Weigerung, auf Gott zu hören. Gott spricht zu Jona. Eigentlich eine fantastische Sache. Eigentlich was, was jeder gläubige Mensch ganz toll finden sollte. Jona tut es nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich tue das auch nicht. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft es mir passiert ist, dass ich hingegangen bin, Lobpreismusik gehört habe und dann mit meiner heiligsten Miene stehe ich da, sprich zu mir. Und Gott kommt, okay, hier, tu das, das und das. Und ich denke mir, ach du Schande, was mache ich jetzt? Jedes Mal stellst du solche dämlichen Fragen, du dicker Idiot. Und jetzt stehst du da und jetzt musst du das machen. Dabei wolltest du es eigentlich gar nicht machen. Hättest du mal die Fresse gehalten. Es gibt ein Problem damit, wenn Gott zu uns spricht. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Das Problem ist, er hat was zu sagen. Es wird dir nicht passieren, dass Gott dich anspricht und dir sagt, du machst alles richtig, du bist wunderbar, mein Lieblingskind. Mach einfach genau so weiter. Alles gut. Wir sehen uns in 3 Jahren. So funktioniert es nicht. Und es kommt dann der Moment, wo ich aufgefordert bin, etwas zu tun, was ich nicht tun will, oder etwas aufzugeben, was ich nicht aufgeben will. Beziehungen sind da ein ganz großer Klassiker. Und plötzlich stehe ich da. Was mache ich jetzt? Und dann weigert man sich. Man weigert sich und man flieht. Und das ist genau das, was Jona tut. Jona rennt vor Gott davon. Es ist absolut bescheuert, dass er das macht und das gibt er selber zu. Er geht weg, obwohl er haargenau weiß und in dem Buch selber bekennt, dass diese ganze Idee, von Gott wegkommen zu können, absoluter Blödsinn ist. Trotzdem versucht er es. Und wir versuchen das auch. Wir wollen unseren eigenen Kopf durchsetzen. Wir wollen unseren eigenen Willen haben. Weil schließlich mag Gott gut sein, aber wir sind es ja auch, oder? Habe ich nicht auch gute Ideen? Für mich, für andere? Und man kehrt sich von Gott ab. Und es gibt ein paar interessante Punkte, die immer eintreten, wenn man vor Gott flieht. Das eine ist, eine Abkehr von Gott bleibt nie bei einem Schritt. Es ist eine Sache, die wirst du in deinem Leben immer wieder beobachten können. Wenn du dich von Gott abwendest, bleibt es nie bei einem Schritt. Du wirst nie sagen, so in dieser einen Sache, da gebe ich dir nicht nach, aber alles andere mache ich. Dabei bleibt es nicht. Das ist nicht, wie es funktioniert. Es ist wie die Schwerkraft, die dich nach unten zieht. Und das führt uns zu unserem zweiten Unterpunkt hier. Es geht immer in die Tiefe. Jona, um von Israel zum Meer zu kommen, musste erstmal herabsteigen, zum Meeresspiegel. Dann geht er ins Schiff, in die Kammer, nach unten hin. Dann schließlich wird er ins Meer geworfen. Es geht immer und immer und immer weiter hinab. Und in dieser Situation kommen dann die Stürme, die Gott schickt. Gott schickt hier einen Sturm. Gott fängt an, uns zurückzurufen. Und bei Jona, da gibt es ein paar sehr kuriose Sachen bei dieser Geschichte, die er da tut. Das erste ist, Jona Der Einzige, dessen Gebet was bewirken würde, ist der Einzige, der nicht betet. Ich ermutige euch wirklich, euch nachher mal diese Geschichte durchzulesen, weil das hat hier fast was Komödie, was Lustiges an sich. Alle anderen beten zu ihren Göttern wie verrückt. Und der Einzige, der den Ausweg hätte, der steht da und macht überhaupt nichts. Er beharrt darauf, dass er recht hat. Und es wird sogar noch besser. Der Sturm ist um diese Leute herum und sie kommen an ihre Grenze und es gibt nichts mehr, was sie tun können. Und Jona sagt ihnen, dass sie ihn über Bord werfen sollen. Das Ganze klingt auf den ersten Moment mal wie so ein heroischer Moment. Er opfert sich für die anderen. Aber ich möchte euch mal eine Frage stellen. Woher weiß Jona das? Woher weiß er, dass der Sturm enden wird, wenn er über Bord geworfen wird? Nicht von Gott, so viel kann ich euch sagen. Er fragt ihn ja überhaupt nicht. Nach allem, was wir wissen, könnte er einfach hingehen und sagen, okay Gott, du hast recht, diese ganze Sache, das war eine dämliche Idee, still den Sturm bitte, wir kehren um, ich gehe nach Nineveh, passt. Tut er aber nicht. Jona steht daneben und verhält sich, während die Hölle los ist, wie der Stereotyp einer beleidigten Freundin. Dein Sturm beeindruckt mich überhaupt nicht und ich rede nicht mit dir und ich habe schon doppelt so große Stürme gesehen. Wenn du mich loswerden willst, dann musst du mich halt über Bord werfen. Was für ein Blödsinn! Trotzdem verhalten wir uns oft haargenau so. Sturheit ist eine sehr große Kraft. Ich bin der Meinung, das ist vererblich, weil ich habe sie definitiv auch. Und ich kenne das so gut von meinem eigenen Verhalten. Ich stecke meine Fahne in meinen Hügel und ich sage, das ist der Hügel, auf dem ich sterben werde und es ist mir egal, dass dieser Hügel eigentlich ein Hundehaufen ist. Ich habe recht und das ist alles, woran es mir aufkommt. Ich will verdammt sein, ehe ich zugebe, dass es nicht so ist. Es kann zugegebenermaßen auch ein anderer Grund sein, warum du in dieser Situation nicht umkehrst und den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das kann Scham sein. Das Gefühl, dass du zu weit gekommen bist, um jetzt noch umzukehren. Dass du Gott so, wie du bist, nicht mehr unter die Augen treten kannst. Ich bin allerdings der Meinung, dass es in Jonas konkreten Fall tatsächlich die Sturheit war. Aber Scham sollten wir dabei wirklich nicht vergessen. Das ist ein Klassiker, den wir auch zum Beispiel von dem Gleichnis des verlorenen Sohnes kennen. Nichtsdestotrotz sehen wir hier, Jona beharrt erstmal darauf. Er hat sich komplett verrannt. Und das tun wir auch, weil er nicht glauben will, dass Gott gut ist und dass Gottes Pläne gut sind. Wegen dem, was es für ihn bedeutet, wenn es so wäre. Und wir brauchen uns wirklich nicht einbilden, dass es bei uns anders wäre. Wir glauben auch gerne, dass wir gute Ideen haben. Wir glauben auch gerne, dass wir gut sind. Und dann geraten wir in diesen Sturm und dann beharren wir darauf. Nicht, weil wir wissen, dass es sinnvoll ist, nicht, weil wir es gut begründen können, vielleicht gegen uns über selbst. Wir sind hervorragend darin, uns einzureden, dass das, was wir tun, genau das Richtige ist und perfekt Sinn macht und was weiß ich was. Den ganzen Blödsinn. Wir können uns selbst genauso gut belügen wie alle anderen auch. Aber Jona bleibt stur. Und er besteht darauf, lieber sterben zu wollen, als zu Gott umzukehren. Das ist, was eigentlich dahinter steckt. Seine letzten Worte, und ich habe es doch richtig gemacht. Und dann versinkt Jona im Meer, während der Sturm vergeht und die Seeleute, da kommen wir wieder ein bisschen zurück an den Anfang, Gott benutzt selbst diesen ausgesprochen miserablen Diener Jona, um Gutes zu tun, während die Seeleute sich Gott zuwenden. Jona versinkt im Meer und dann kommt der bekannte Fisch und schnappt ihn auf. Und was tut Jona? Jona betet. Und ich kann euch wirklich nur nochmal ermutigen, die Geschichte zu lesen, weil dieses Gebet, das ist herrlich. Es ist so wunderbar, eine Nicht-Entschuldigung, Entschuldigung, dass man es, das ist wie aus dem Muster. Ja? Das ist einfach fantastisch. Du hast mich in die Tiefe geworfen. Entschuldigung? Wessen Idee war das? Das war doch deine. Du hast mich verstoßen. Gott hat gerade einen Fisch geschickt, um dich wieder aufzusammeln, nachdem du weggerannt bist und dann beschlossen hast, zu versuchen, Selbstmord zu begehen. Aber er geht hin. Oh, du hast mich verstoßen. Du hast mich in die Tiefe geworfen. Aber ich wende mich dir zu und gebe dich nicht auf. Bitte? Du bist derjenige, der weggerannt ist. Du bist derjenige, der sich abgewandt hat. Halbherzige Umkehr. Und das kenne ich auch sehr, sehr gut. Diese Entschuldigungen, die so rausgepresst werden. Ich habe keine andere Wahl mehr. Der Druck ist zu groß geworden. Ich sitze da in meinem blöden Fisch und ich kann nichts tun. Und irgendwo kommt dann so dieser Punkt. Ja, tut mir leid. Es ist so typisch menschlich. Und es ist so abgefahren bescheuert. Und das Fantastische ist, dass Gott es immer noch wahrnimmt. Gott weiß haargenau, was Jona da bewegt. Gott weiß haargenau, dass das, was er da redet, völliger Unsinn ist. Dennoch schafft er ihn erstmal wieder am Land und gibt ihm noch eine Chance. Es ist ein Gebet unter Druck. Und wenn du solche Gebete sprichst, dann sollten bei dir die Alarmglocken schlagen, weil dann weißt du, wo du stehst. Und das ist keine gute Stelle, um zu stehen. Jonas Herz ist nicht ehrlich bei Gott. Und dann sehen wir noch einen nächsten Punkt. Und der ist wirklich interessant. Es ist, als Jona nach Ninive geht. Und Ninive kehrt um. Und Jona gefällt es kein bisschen. Überhaupt nicht. Es gibt nämlich noch ein Problem, das damit einhergeht, dass Gott gut ist. Wie ich schon gesagt habe, bedeutet die Aussage, Gott ist gut, nämlich nur er ist gut und er ist gut zu uns, weil er gut ist und nicht, weil wir gut sind. Und das bedeutet, wir sind nicht besser als alle anderen. Schluck das mal. Du kannst 30 Jahre lang jeden Tag in der Bibel lesen, ein ordentliches Leben führen, dich verausgaben, auf die Straße gehen zum Evangelisieren, deine Kinder gut erziehen, deine Schulden alle bezahlen, nie einen Tropfen Alkohol trinken, dich perfekt verhalten und in jeglicher Hinsicht ein fantastischer Christ sein. Und Gott liebt dich kein bisschen mehr als den Typ, der um 11 Uhr aufsteht, um eine Flasche Wodka zu frühstücken. Es ist haargenau das Gleiche. Und das ist wirklich schwierig zu schlucken. Da kommt unter anderem auch dazu, dass es Leute gibt, die wir nicht mögen. Das ist was, das gebe ich nicht so gerne zu, das muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die mag ich nicht. Nicht sehr viele. Dafür die, die ich nicht mag, die mag ich wirklich nicht. Und dann stehe ich da und denke mir, warum liebt Gott diese Menschen? Ich verstehe es einfach nicht. Die sind grob, rechthaberisch und streitlustig. Das bin ich zwar auch, aber, und das müssen wir dabei verstehen, wenn ich rechthaberisch bin, dann liegt es daran, dass ich Recht habe. Wenn ich streitlustig bin, dann liegt es daran, dass ich diesen Blödsinn, den die da erzählen, nicht unwidersprochen dastehen lassen kann. Und wenn ich grob bin, dann liegt es daran, dass diese Deppen keine andere Sprache verstehen. Ist doch offensichtlich. Warum liebt Gott andere Menschen als mich? Ja, weil es nicht an mir liegt. Und das ist wirklich schwierig, sich damit anzufreunden. Das ist kein leichter Gedanke. Bilden wir uns nichts ein. Wir geben gerne vor, das sind alles Sachen, die wir sagen, wenn wir gefragt werden. Natürlich, Gott liebt alle Menschen. Ja, so lange, bis dieser eine Kollege da vorbeiläuft und das x-te Mal das falsche Formular vorbeibringt und was weiß ich was und sich dann anstellt und es dann nicht richtig unterschreibt und dann dich fragt, ob du es faxen kannst, weil er mit einem Fax nicht umgehen kann und so weiter und so fort. Und plötzlich denkst du dir, Mann, warum den Gott? Warum den? Bei Jona ist das haargenau das Gleiche. Er missgönnt den anderen Menschen die Gnade Gottes. Er möchte nicht, dass Gott gut zu ihnen ist. Gott ist zu gut für seinen Geschmack. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn Gott ein bisschen weniger gut wäre. Wir brauchen nicht so tun, als wäre das bei uns nie so. Er möchte die Gnade nicht teilen. Er möchte die Güte Gottes nicht teilen. Und wenn du etwas nicht teilen willst, dann liegt es in der Regel daran, dass du nicht der Meinung bist, dass es eine unendliche Ressource ist. Sachen, die mir nichts bedeuten, die kann ich teilen. Das ist überhaupt kein Thema. Mir würde nie der Gedanke einfallen, mit euch zum Beispiel meine Atemluft nicht teilen zu wollen. Außer gut, jetzt Corona-Zeiten und so weiter und so fort. Von mir aus Ausnahme. Aber ihr versteht meinen Punkt. Sie gehört nicht mir, es ist mir egal. So, jetzt steckst du uns in eine kleine klaustrophobische Kammer, die hermetisch abgeriegelt ist. Dann sieht das Ganze ziemlich schnell anders aus. Dann plötzlich bedeutet mir meine Luft sehr, 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 sehr viel. Jona kann sich nicht damit anfreunden, dass Gottes Güte unendlich ist. Er möchte nicht, dass sie unendlich ist. Er möchte sie nicht teilen. Was sehen wir also? Wir sehen erstens, Gott ist tatsächlich gut. Und ja, wir haben ein großes Problem damit, dass Gott gut ist. Es fordert uns heraus. Es macht etwas mit uns, das wir nicht unbedingt mögen. Ein letzter Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, wie lange ich hier jetzt schon vorne stehe. Es kann viel zu kurz oder viel zu lang sein. Aber ich möchte mir noch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich glaube, dass das Buch Jona genau da endet, wo es endet, weil das genau bewusst so gemacht ist, weil es eine Herausforderung für uns ist. Jonas Geschichte ist Jonas Sache. Wenn ihr dieses Buch lest, bricht es da einfach mitten ab. Gott erläutert Jona. Du regst dich über diese blöde Pflanze auf. Soll ich mich nicht über diese ganzen Leute aufregen? Wir wissen nicht, was Jona darauf antwortet, weil es unsere Entscheidung ist. Rudi hat schon angesprochen, eigentlich soll es um Freude gehen. Freude ist das eigentliche Thema. Gott ist gut, sollte eine Aussage sein, über die wir uns freuen. Und nicht eine Aussage, die uns ärgert. Sie sollte keine Last für uns sein, sondern ein Gefühl der Freiheit hervorrufen. Und dennoch fühlt sich's oft genau wie eine Last an. Ich spüre diese Last immer wieder. Es gibt immer wieder diese Tage, an denen ich schlecht gelaunt bin und der Meinung bin, naja, irgendwas musst du doch tun können. Und in dieser Situation meinen Stolz loszulassen und einzusehen, nein, das kann ich nicht, das ist schwierig. Mich damit anzufreunden, dass Gott mich ja genauso liebt wie alle anderen Menschen auch, das ist schwierig. Nicht davon zu rennen, wenn Gott mir etwas sagt, was ich nicht hören will, das ist schwierig. Nicht darauf zu beharren, dass ich Recht habe, wenn ich mitten im Sturm stehe, das ist schwierig. Alle diese Dinge sind tatsächlich nicht einfach. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass wenn du tatsächlich mal bewusst deinen Stolz loslässt und dich bewusst darauf einlässt, einfach es gut zu finden, dass Gott gut ist, dann plötzlich nimmt sich das Ganze sehr viel anders aus. Es ist der Unterschied dazwischen, einen Helikopter zu fliegen oder ihn sich auf den Rücken zu spannen und hochzutragen irgendwo. Das eine ist eine unheimliche Last, das andere die größte Freiheit. Und wir müssen uns mit diesem Gedanken anfreunden. Das ist unsere Herausforderung, dass es tatsächlich nichts gibt, was wir beitragen können. Dass Gott gut ist, weil er gut ist und nicht, weil ich gut bin. Dass er mir Gutes tut, weil er gut ist und nicht, weil ich gut bin. Dass ich nicht besser bin als irgendjemand anderes. Und dass im Vergleich mit Gott von Anfang an keinen Sinn macht. Das ist Blödsinn, brauche ich gar nicht erst anzufangen. Das sind die Herausforderungen, vor der wir stehen. Aber es sind gute Herausforderungen. Und die Belohnung ist die Freiheit. Ich ermutige dich, das einfach tatsächlich mal auszuprobieren. Geh mal hin und wenn du spürst, dass du in irgendeiner Form belastet bist, lass einfach mal deinen Stolz bewusst los. Mach dir klar, dass es nicht von dir abhängt. Und schau, was passiert. An dieser Stelle sind wir am Ende angekommen und ich möchte euch noch zwei Fragen stellen. Glaubst du tatsächlich immer noch, dass Gott gut ist? Und bereitet dir dieser Gedanke Freude? Es sollte ein Grund zur Freude sein. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde das auch nicht immer einfach. Aber wenn wir es ausprobieren, merke ich jedes Mal, das ist tatsächlich so. Ich werde euch jetzt noch eine Minute geben, damit ihr darüber nachdenken könnt, während ihr diesen schönen Fisch da betrachtet. Wobei, das sieht eher wie ein Wal aus. Aber. Und dann werden Rudi und ich noch vorkommen und zum Abschluss beten. Danke. Thank you.